Ich würde jetzt noch gerne eine ganz kurze Möglichkeit für Repliken auf dem Podium noch einräumen, verbunden mit zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf eine latente Kontroverse, die mal explizit geführt werden sollte. Kanzler und Knie argumentieren ja sehr stark, man muss sich vom bisherigen Typus von Automobil verabschieden, was Sie mit diesem schönen Wort der Rennreiselimousine charakterisiert haben, und muss aus der traditionellen Philosophie ein Handicap-Car akzeptieren, eines mit sehr limitierten Möglichkeiten, was Reichweiten und was Geschwindigkeiten vor allem angeht. Wird das geteilt? Oder geht die Entwicklung eher, und wenn ich zum Beispiel Tesla mir angucke, dann würde ich sagen, das ist gerade nicht die Kulturrevolution zu einer in seinem Gebrauchswert sehr begrenzten Automobil, sondern das ist der Versuch, genau die alten Attribute, Hochgeschwindigkeit, Komfort und in der Tendenz auch Distanz, elektromobil zu erzeugen. Also welche Philosophie wird sich da wahrscheinlich durchsetzen? Das hat ja nicht nur was mit Produktionsgewohnheiten von Unternehmen zu tun, sondern auch mit den Gewohnheiten von potenziellen Nutzern und ihren Erwartungen, die sie an so ein Fahrzeug richten. Und die zweite Frage bezieht sich darauf, woher nehmen diejenigen, die sagen, wir müssen und wir können es uns auch leisten, eine allmähliche Transformation zu organisieren in langen Zeiträumen von 20, 25 Jahren. Woher nehmen Sie das Zutrauen, dass in diesen Markt nicht neue Akteure einbrechen werden, die eben nicht aus der traditionellen Autoindustrie kommen, sondern die aus ganz anderen Branchen kommen? Ich erinnere an den chinesischen Konzern BYD, Build Your Dreams. Das war ein Batteriefabrikant. Und jetzt machen sie eine Art von Leapfrogging, also ein Überspringen der bisherigen Verbrennungsmotorentechnologie und steigen gleich ein in die Produktion von Elektroautos. Wir müssen gar nicht die ganzen Kompetenzen uns erst erwerben, die hochkomplexen Verbrennungsmotorenautos voraussetzen, sondern wir fangen gleich auf einer neuen technologischen Basis an. Und das ist eine andere Art von Auto. Und ich glaube, dass man eher mit solchen Querinnovationen rechnen muss. Und das war auch das Google-Beispiel, wo völlig neue Geschäftsmodelle entstehen. Und wo vielleicht, die etablierten Autokonzerne gar nicht die Zeit haben, von der sie jetzt noch ausgehen, für eine ganz allmähliche Umstellung ihrer Produktionsketten. Wer will darauf? Ich. Ich sehe schon alle, aber machen Sie es möglichst kurz. Reihenfolge.
Schönen Dank, Herr Füchs, ich mache es kurz. Also scharfe Anreize klingen gut. Ich will nur sagen, ich fördere lieber und setze damit positive Anreize. Ich bin nicht gegen schärfere Rahmenbedingungen, wenn Sie die richtigen Incentives setzen. Aber abstrakt zu sagen, wir machen es knallhart, ist ja ohne ein positives Ergebnis, wenn ich das wirtschaftlich nicht umsetzen kann. Insofern ist die Debatte, die wir bei jeder Regulierung haben, notwendig, wie wir die Balance finden, dass der Anreiz hoch genug ist und gleichzeitig aber auch wirtschaftlich erreicht werden kann. Und wenn Sie sehen, dass vor zwei Jahren auf der IAA die Automobilindustrie angekündigt hat, dass sie ein Stück mehr umschwenken wird, dann werden Sie bei dieser IAA sehen, dass ein Stück auch erreicht worden ist. Und wenn heute 90 Modelle aus deutschen Herstellern unter 5 Liter verbrauchen, ist das ein Ziel, ist das ein Ergebnis, was man vielleicht vor zwei Jahren nicht erwartet hätte. Ich finde also, das müssen Sie mir einfach gestatten als Vertreter der Automobilindustrie, diese Emotion erstmal gegen die eigene Truppe die komme ich nicht so mit klar. Das merkt man in vielen Diskussionen. Man beschimpft eigentlich erstmal das eigene Lager emotional, wenn man über diese Themen redet. Und wir haben immer diese Wellen gehabt, wenn Sie noch Mitte der 80er Jahre an die sogenannte gelbe Gefahr denken, die aus Asien kam, dann war das eine neue Herausforderung. Die hatte Aspekte, die richtig waren, dass wir dann schwächer waren, nicht nur in der Automobilindustrie. Und dann haben wir es immer geschafft, mit unserer Kraft an Innovation da wieder drauf zu reagieren. Und von dieser positiven Seite würde ich mir eigentlich mehr wünschen, wenn man mehr Gemeinsamkeiten sucht, dass man auch mit diesem Bauchgefühl daran geht und sich nicht immer das Feindbild sucht und dann glaubt, man motiviert die Feindbilder damit auch noch. Deswegen die EIB-Mittel beispielsweise in Brüssel sind doch gut angelegt in dem Transportprogramm, dass man sowohl die Mittelständler als auch die großen Unternehmen in diese Zukunftskonzepte attrahiert. Und ich finde schon, wenn man die Abwrackprämie, die ja auch in der eigenen Automobilindustrie hoch umstritten war und begrenzt noch ist, dann wird man ihr nicht gerecht, wenn man sagt, damit werden alte Strukturen aufrechterhalten, denn das ist überhaupt nicht das Ziel politisch gewesen dieser Hilfe, sondern sie sollte den Absturz abfedern ökonomisch. Deswegen habe ich auf dieser Finanzkrise so rumgetrommelt. Und das kann man nicht mit der Modellpolitik simpel verbinden. Das wäre wirklich zu monokausal. Zu Ihrer Frage, Herr Füchs, und das ist ja eine interessante Frage und damit konzentrieren wir uns auch stärker auf das, was hier Thema ist, nämlich die Äußerungen der beiden Autoren und nicht abstrakt, wie geht es dem Auto oder nicht, sondern die Mobilität in urbanen Verhältnissen, dann bin ich der Meinung, ich glaube, man wird nicht abstrakt von vornherein sich allgemein entscheiden können, nehmen wir ein Handicap-Car, als akzeptieren wir das. Sondern es werden immer mehrere Versuche nebeneinander es geben und dann wird man sehen, ob die Akteure das akzeptieren oder nicht. Also wer dem Verbraucher meint, er könne ihm ein neues Bewusstsein diktieren, ohne dass er davon überzeugt ist oder wird, wird immer scheitern. Das ist auch ein gutes System. Deswegen muss man sich herantasten, Pilotprojekte machen. Die macht die Automobilindustrie zurzeit. Das ist ja schon genannt worden, will ich jetzt nicht wiederholen, in vielen Städten und macht damit unmittelbar durch ein Reporting Erfahrungen. Dass auf der anderen Seite der Batterie auch heute noch physikalische Grenzen gesetzt werden, ist keine Abwehrreaktion, sondern zeigt nur die Herausforderungen, an denen technologisch gearbeitet werden muss und auch wird. Ja, weil einfach die Batterie noch zu schwer ist, um sozusagen für eine größere Belastung zu gelten. Dass man die sogenannten Citycars schneller sehen wird, ist, glaube ich, inzwischen allgemeingut. Und dass natürlich die Hersteller jetzt stärker in E-Mobility gehen als vor Jahren, ist auch eine Einsicht in einen Trendumschwung, von dem niemand weiß, wie belastbar er auf Dauer ist. Deswegen wird man ein Grundgeschäftsmodell haben müssen zur Finanzierung dieser neuen Innovationen, dass der Verbraucher guten Gewissens die heutigen verbrauchsärmeren, technologisch neueren, verkehrssicheren, mit zusätzlichen Assistenzsystemen vernetzten Automobilen, dass er die guten Gewissens kaufen kann, ohne durch einen politischen Hype zu glauben, in 2,5 Jahren kriegt er einen zusätzlichen Wertverlust durch die Regulierung. Und damit schädigen wir doch gar nicht den S-Klasse-Fahrer, sondern den Opel-Käufer mit seinen 2.500 bis 3.000 Euro Nettoeinkommen. Die Leute müssen Sie überzeugen, dass Sie sagen, das sind mobile Konzepte auch für die Stadt, mit denen ich hier arbeiten kann. Und deswegen glaube ich, Pilotprojekte sind wichtig und zu Shanghai. Ich war auf der Auto Shanghai, Herr Füchs. Die deutsche Automobilindustrie ist da sehr intensiv unterwegs, schon in der Kollaboration mit chinesischen Herstellern. Deutsche Zulieferer haben teilweise schon einen Marktanteil in bestimmten Komponenten von 40%. Und das zeigt, dass wir uns so stark weiter vernetzen müssen, dass wir jede neue Idee auch aus anderen Ecken der Welt rechtzeitig aufnehmen. Da werden Sie immer mal Schwächen entdecken und je schneller Sie reagieren, umso besser. Aber insgesamt ist doch die gesamte Welt überzeugt, dass Deutschland immer noch zeigt, wie das umweltgerechte und alle Mobilitätsbedürfnisse erfüllende Automobil aussieht und gestaltet ist. Und das ist eine Kraft, an der wir ansetzen müssen.
Vielen Dank. Jonas?
Ja, Ne? Anspruch in Wirklichkeit. Gerade am letzten Satz von Herrn Bräunig ansetzend, gucken wir doch einfach mal die Zahlen an. Es liegen seit wenigen Wochen die CO2-Durchschnittswerte für die Neuzulassungen des Jahres 2008 vor aus Europa. EU-15, also die Staaten, die seinerzeit zugesagt haben, oder die Automobilindustrie, die zugesagt hatte, auf 140 Gramm runterzukommen. Zwei Staaten haben es geschafft. Frankreich hat es geschafft im Jahr 2008 mit dem Rekordsprung von 149 auf 140 Gramm zu kommen. Italien sogar auf 138 Gramm. Übrigens, da gibt es auch Familien, sogar mit mehr Kindern als bei uns, also und Geschäftsreisende. Also die haben auch einen Fahrzeugmix. Deutschland hat es geschafft, das ist auch vielleicht eine Spiegelung für die deutsche Politik, am zweitletzten Platz zu sein mit 165 Gramm. So gut sind also unsere Autos unter Klimaschutz- und Umweltgesichtspunkten, so gut ist auch die Anreizpolitik, die wir im Moment haben. Deswegen ganz klar, wir brauchen mehr Vorgaben, Regulierungen und vor allen Dingen auch Kontrollen, dass dies eingehalten wird. Und ich bin hier auch bei Ralf, ich bin auch bei Ralf Füchs, dass wir vielleicht Lösungen wie bei der Erfindung der modernen Druckmaschine, zumindest bis vor kurzer Zeit, der praktisch vorletzten Fassung, dass es manchmal Querdenker sind von außen, die das machen. Tesla war eben ein Unternehmen, das ein Produkt ohne Förderung auf die Straße gebracht hat, das zwar praktisch keiner braucht, aber das wenigstens mal serienfertig war. Tesla hat allerdings einen Vorläufer aus dem Jahr 1899, das war so ein Rennwagen, der hieß Le Jamais Content, der niemals Zufriedene, der ist damals schon Tempo 105 gelaufen, hat Geschwindigkeitsrekord aufgelegt. Und die Elektromobilität war in den 20er Jahren in den USA so weit ausgeprägt, dass, ich glaube, 22.000 Autos seinerzeit mit Elektromotor und deutlich weniger mit Verbrennungsmotor gebaut wurden. Auf diese Stückzahlen sind wir die letzten 20, 30 Jahre in keinem Jahr gekommen. Deswegen, da komme ich ein bisschen zurück zu jetzt Mobilität 2.0. Natürlich ein Fahrradverleihkonzept. Ich finde es wirklich klasse. Ich finde die Vernetzung gut und wichtig. Und das kann auch funktionieren, weil Fahrräder waren vorher schon bekannt. Das heißt, ich habe in dieser Gleichung kaum Variablen. Die Akzeptanz des Verbrauchers und ein paar andere Faktoren. Das Problem, das wir im Moment haben, wir dürfen einfach davor die Augen nicht zumachen. Es gibt die Autos nicht. Und die gibt es auch morgen nicht. Ein Liter Sprit in der modernsten Batterie wiegt 100 Kilogramm. Das heißt, um 2 Liter Sprit-Energieinhalt in eine Batterie umzusetzen, brauchen Sie 200 Kilogramm Batterie und das ist schon zu viel, auch gerade bei den leichteren Fahrzeugen. Völlig unabhängig von den entsprechenden Kosten, von der Infrastruktur, die entsprechend benötigt wird. Und deswegen, wir dürfen nicht die Augen davor zumachen, dass wir für die nächsten 10 bis 15 Jahre hier noch so viel Entwicklungsaufwand leisten müssen, dass wir nur für kleine Nischenanwendungen diese Technologie haben müssen. Bitte mich nicht falsch verstehen. Ich bin auch ein Gläubiger oder ein Anhänger von dem Gedanken, dass wir im Bereich der Elektromobilität in der sehr langen Mittelfristigkeit eine ganz entscheidende Lösung finden. Ich fahre seit vielen Jahren mit großer Begeisterung Hybride. Ich freue mich darauf, wenn diese Technik Vollhybride sich entsprechend weiterentwickeln wird. Aber auch die Lithium-Ionen-Batterie, die vor 3 Jahren eingeführt wurde im Automobilbereich, übrigens nicht von Mercedes, sondern von Toyota beim japanischen Golf, beim Camry, die wird noch 5 Jahre, 6 Jahre brauchen, bis sie wirklich serientauglich und belastbar in großen Batterien eingesetzt werden kann. Wir brauchen hier noch entsprechende Zeit und deswegen die Regelungen können wir uns in anderen Ländern heute schon anschauen, wie wir zu einer umweltverträglicheren Mobilität kommen können. Außerhalb von den großen Städten, da bin ich ganz klar übrigens der Auffassung, dass wir aufpassen müssen, den ÖPNV nicht zu schädigen, indem wir plötzlich nur sagen, nur weil ein Auto einen Elektroantrieb hat, hat es jetzt plötzlich andere Privilegien als zuvor. Also solange wir die Elektroautos nicht haben, können wir eben die Verbrennungsautos nicht ersetzen. Das ist auch demokratisch meines Erachtens nicht durchsetzbar. Denken Sie allein an den Zulieferverkehr für die Gewerbetreibenden. Modellversuche immer mal hintangestellt. Deswegen, wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir es hin, durch aufkommensneutrale Systeme Technologien durchzusetzen. Und da möchte ich mal nach Frankreich, nach England schauen. Frankreich hat gesagt, Fahrzeuge, die unter 60 Gramm CO2 emittieren, sprich, das können Elektrofahrzeuge sein, oder das ist ungefähr ein 2-Liter-Verbrauch, ein hocheffizienter Verbrennungsmotor mit oder ohne Hybrid, bekommen 5.000 Euro Förderung. Eine ähnliche Regelung macht Großbritannien, 5.700 Euro. Sie kriegen in Frankreich von der Behörde, von der Regierung, dicke, schöne Broschüre, sind alle Autos drin, kostenlos, alle möglichen Daten, schöne Tabelle. Und hinten in der letzten Spalte steht drin, wie viel Bonus oder Malus sie zahlen müssen oder bekommen, wenn sie den zulassen. Und so finanziert sich das System. So wird und wurde übrigens auch früher die vorzeitige Erfüllung von Eurostufen finanziert. Man hat gesagt, derjenige, der vorzeitig Euro 4 einführt, während Euro 3 noch gültig war, bekommt seine 600 Mark und man hat das finanziert, indem man die Fahrzeuge, die eben nur den Standard erfüllt haben, etwas teurer gemacht hat. Das sind für mich Instrumente, wie wir die Automobilindustrie dazu bringen können, Technologien, auch Elektromobilität, aber auch gerade den Übergang zur reinen Elektromobilität beschleunigt zu entwickeln. Und ich befürchte einfach, dass das Fehlen sämtlicher Elemente in Deutschland in diesem Bereich dazu führt, dass wir zu wenig Anreize der deutschen Autoindustrie geben, diese Technologie zu entwickeln. Und noch ein Wort zur Abwrackprämie. Es gibt auf der ganzen Welt weder eine so teure Abwrackprämie wie in Deutschland, noch irgendeinen anderen Ansatz, wo man komplett auf Umweltauflagen verzichtet hat. Ich habe auch überhaupt kein Verständnis, dass von Arbeitnehmerseite, praktisch von allen Seiten, die sich dafür eingesetzt haben, auch die SPD, zum Beispiel darauf verzichtet wurde, wenigstens Euro 5 vorzuschreiben. Euro 5 wird besonders gut von der deutschen Autoindustrie erfüllt. Relativ viele Modelle, auch von Kleinwagen, sind Euro 5 geeignet. Das hätte zum Beispiel verhindert, dass der Dacia Logan so einen Durchmarsch macht und dass jetzt relativ saubere Golfs und andere, 9 Jahre alt, wenig Laufleistung, grüne Plakette ersetzt werden mit stinkenden Dieseln ohne Partikelfilter aus rumänischer oder südkoreanischer Herstellung. Und das sind einfach handwerkliche Fehler, in die man sehenden Auges, denn gewarnt haben wir als Verbände, selbst in den Ausschüssen, die man reingelaufen ist. Deswegen, wir brauchen hier eine Umkehr. Ich hoffe, die neue Bundesregierung wird an dieser Stelle der Autoindustrie die praktisch strenge, aber helfende Hand der Regierung mitgeben, dass sie die richtigen Produkte auch entwickeln kann und dass sie nicht aus Marktnachfrage sagen muss, wir könnten zwar, aber der Markt fragt es ja nicht nach, weil eben ein ganz anderer Filter, ein ganz anderes Raster letztendlich die Autoverkäufe dann determiniert.
Würden Sie bitte noch ergänzen, Herr Resch, damit wir nicht vollkommen aneinander vorbeireden vor dem Publikum, dass den stärksten Rückgang der Emissionen in den letzten Monaten von den deutschen Automobilherstellern weltweit erreicht worden ist und nicht von den Franzosen. Und das ist natürlich klar, wenn man...
Sehr hohen Sockel.
Ja, warum wollen wir das denn so negativ sehen, Herr Füchs?
Wollen wir mal die absoluten Zahlen angucken?
Ja, insofern, wenn Sie eine andere Modellpolitik, eine Flottenkonzeption weltweit arbeitsteilig herstellen als Ihre Wettbewerber, weil auch diese Fahrzeuge weltweit gebraucht werden, dann finde ich die Debatte eben quer und sie hat dann nichts mehr mit der Frage, um welche Mobilitätskonzepte es geht, zu tun, sondern da bedient man andere Bilder.
Also Intention ist ja nicht Bashing der deutschen Autoindustrie, sondern eine Diskussion darüber, wie die notwendigen Veränderungen beschleunigt werden können, um es mal auf einen sehr einfachen Nenner zu bringen, von einem Ausgangspunkt, der mal modern war, aber es nicht mehr ist. So, jetzt noch ganz kurz Frank Iwer und Winfried Herrmann.
Ja, das mit den handwerklichen Fehlern, das teile ich. Habe dafür auch Prügel gekriegt intern, aber es ist ja erstmal nicht Hauptpunkt, hier das jetzt in den Mittelpunkt zu stellen, was wir an internen Schwächen vielleicht auch haben. Man hätte diese Förderung besser und intelligenter machen können. Ich wollte zu den Fragen, die Ralf Füchs aufgerufen hat, noch kurz was sagen. Ich glaube persönlich, dass ein Innovationssystem wie die deutsche Automobilindustrie, die hochgradig auf Langfristigkeit angelegt ist, und zwar nicht nur wegen langen Abschreibungszyklen, das ist nur ein Teilproblem, wenn da was das Knie sagt, sondern weil einfach so viele Akteure integriert werden müssen da drin. Die Autoindustrie selber kann ja gar nicht entwickeln und kann auch nicht produzieren. Wir haben über 70% der Wertschöpfung bei Zulieferern, das geht über viele Stufen und Kaskaden. Deshalb müssen die in solchen hochkomplexen Systemen mit Roadmaps arbeiten, also mit mittelfristigen Entwicklungsprogrammen, auf die sie sich stützen müssen. Sonst kann man so viele Akteure gar nicht integrieren. Zurzeit werden die Projekte, die jetzt gerade zum Teil auf Eis gelegt worden sind, weil sie überprüft werden und werden deshalb überprüft, weil man sich anschaut, passen sie noch in Marktszenarien, passen sie noch in Szenarien, die gerade im Bereich der Politik diskutiert wird, und passen sie in Szenarien von dem, was gerade en vogue ist. Werden gerade die Automobile, die 2014 anlaufen werden, durchdekliniert. Und dafür werden gerade die Investitionen bereitgestellt, wenn überhaupt Geld da ist. Also das sind ja die Zeitzüge, in denen diese Branche arbeitet. Die kann man vielleicht auf 3,5 Jahre reduzieren, aber weiter runter wird das nicht gehen aufgrund der Komplexität. In solchen Systemen gibt es keine Sprunginnovationen. Die sind einfach nicht denkbar. Ich bin heilfroh, wenn man es hinkriegt, auch mit der helfenden Hand des Staates und auch wegen mir mit der strengen, den Trend, der jetzt eingeleitet ist, und da hat ja der Vertreter vom VDR völlig recht, der Trend zurzeit ist en vogue kleiner, leichter, weniger Verbrauch, weniger Emissionen. Das ist zurzeit auch en vogue, selbst in den flankierenden Institutionen, die ja immer auch eine Rolle spielen, die automobile Presse, die es gibt, gustiert das zurzeit. Selbst die Automobilfahrerverbände wie der ADAC sind da zumindest erstmal nicht gegen. Das ist von daher von den Rahmenbedingungen nicht schlecht, um Innovationen der Branche in diese Richtung weiter voranzutreiben. Ich glaube, wie gesagt, trotzdem dazu braucht sie die helfende Hand und braucht klare Richtlinien, braucht klare Rahmenbedingungen, in denen sie sich orientieren kann. Was sie nicht leisten kann in so einem System, sind Sprunginnovationen. Die Sprunginnovationen in Richtung E-Mobilität, wenn ihr sagt, das geht, okay, dann kann ich nicht beurteilen, dann werden solche Formen eher sich durchsetzen in kommunalen Ballungsgebieten mit völlig neuen Anbietern, mit kleinen Anbietern, mit Nischenanbietern. Ich sehe da nicht in erster Linie große Konzerne, weil große Konzerne anders ticken. Große Konzerne denken immer in großen Stückzahlen und denken nicht in Variabilität und Vielfalt, die denken in großen Stückzahlen einheitlicher Produkte. Das kann ich mir also industriegeschichtlich nicht wirklich vorstellen, wie das gehen soll. Und ich meine, aus dem Haus des WZB ist ja, glaube ich, mal eine schöne Studie darüber erschienen, wie es Siemens und andere geschafft haben, die mit der Glühbirnenverteilung die Elektrifizierung der Kommunen voranzubringen. Ich glaube, da wart ihr sogar daran beteiligt, wenn ich mich dunkel erinnere. Und da war ja die Grundthese die, dass man solche Technologiesprünge am besten dadurch fördert, dass man Verbraucherverhalten fördert und nicht Anbieterverhalten fördert. Und wenn ich das zusammentreibe, würde ich als Antwort auf Ralf Füchs sagen, ich glaube, die Automobilindustrie muss man weiter treiben in dem Trend, in dem sie sich zurzeit befindet, was gut ist, dass sie den hat. Der könnte schneller sein. Und das Thema Automobile und E-Mobilität muss man, wenn man es treiben will, eher über die Nutzerseite treiben und nicht über die Produzentenseite.
Vielen Dank. Ich lerne ständig dazu, das ist großartig. Jetzt nochmal, Winfried Herrmann, ich würde dich bitten, dich stärker nochmal auf die Frage der politischen Weichenstellung zu konzentrieren. Das ist hier ja immer wieder angeklungen. Wir diskutieren jetzt viel über die Industrie und über die unterschiedlichen Marktakteure. Und sollten jetzt ganz zum Schluss noch mal stärker uns auf die Frage konzentrieren, was kann und was muss Politik leisten, um diesen Transformationsprozess zu befördern?
Ich werde die Frage gleich beantworten, aber ich will noch mal was zu der Produktpalette sagen und dann zu der gestellten Frage kommen. Ich halte es für absolut zentral, dass wir tatsächlich zum neuen Auto kommen. Und zwar und im Sinne einer Ausbreitung der Autopalette im Sinne von angepassten Autos. Nicht Handicaps-Autos, sondern einer Nutzung angepassten Autos. Und da müssen gar keine so großen technologischen Sprünge stattfinden. Es gibt schon den Smart. Es ist nur ein Kunstwerk, dass der noch 6 oder 5 Liter verbraucht, aber technologisch ist es nicht das Problem, den sozusagen sparsamer zu machen. Was wir brauchen, das ist sozusagen ein städtisches Konzept, wenn wir jetzt zurückkommen auf die Stadt, wo diese neue Automobilität verbunden wird mit einer attraktiveren öffentlichen Mobilität. Ich will allen recht geben, die sagen, wir müssen auch an dem Nutzer ansetzen. Und in der Tat glaube ich, wir müssen einen ÖV anbieten, der sogar von einem Autofahrer verstanden wird und dann genutzt werden kann. Denn sozusagen der durchschnittliche Autofahrer, die durchschnell finden das Autofahren, das haben sie gelernt, aber nicht die Nutzung des ÖVs mit einem Netz und mit dem Ticketautomaten, den sie nicht verstehen und mit sonstigen Einschränkungen. Und wo ich einfach sagen will, der jetzige ÖV ist nicht auf dem Stand der Technik, was es hergibt an Komfortabilität, Durchschaubarkeit, Nutzbarkeit. Und da sehe ich dann auch die Verbindung, neue Kommunikationstechnologien übers Handy sozusagen, sich Wege aufzeigen lassen, mit welchem Transportmittel komme ich wohin. Und Politik hätte da die Aufgabe, erstens diesen ÖV zu modernisieren, zweitens wirklich klimafreundliche Autos, die aber auch anders genutzt werden. Nicht das Elektroauto, freie Fahrt für die in der Innenstadt, sondern für die kollektiv genutzten in Carsharing-Modellen, für die Stellplätze zu sorgen, für die sozusagen spezielle Bedingungen zu schaffen, dass sich das durchsetzt. Und ich finde, dass Politik auch die Aufgabe hat, stärker in die Mobilitätserziehung zu gehen, denn ich glaube wirklich, dass es ein Riesenproblem ist, dass das komplexe System von Mobilität von vielen so einfältig genutzt wird, wie es irgendwann mal in früher Kindheit gelernt haben.